Dieser Podcast wird präsentiert von Krieghoff. Familie Scheiring, Henrik Lott, Autohaus Becker Thiemann, Hornady, Leupold, Amon Amon, K&K Premium Jagd und Jagd- und Hundmesse.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier beim FSW-Podcast auf der Jagd und Hund 2026. Mein Gast jetzt, ich versuche es, glaube ich, seit über einem Jahr, ihn hier in den Sessel reinzubekommen. Es war sehr, sehr schwierig und wir sind jetzt zwei Stunden vor Messebeginn. Chris Balke, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Weidmanns Dank. Freue mich sehr, hier zu sein. Und die Messe ist noch leer und wir sind ganz zeitig los. Und jetzt bin ich hier bei dir und ich freue mich, da zu sein.
War ja auch ein bisschen Zufall, wie wir uns hier auf der Messe getroffen haben, aber so ist das manchmal.
Ja.
Wir haben ja mehrmals bei uns so in die Community gefragt, wer kommen soll. Und da war immer, du warst da immer in den Top 2 drin, immer 5 Leute dich geschrieben. Jetzt muss ich mal fragen, was machst du denn so, dass das so wichtig ist für die Leute?
Ach, ich glaube, so ein bisschen berühmt sind wir natürlich geworden durch diese Filme Hetzlaut. Also wie gesagt, werde ja dieses Jahr 52 Jahre alt, bin Deutschlands einzigster hauptberuflicher Nachsuchenführer, bin in der Nähe von Hamburg, leite dort die einzigste hauptberufliche Schweißhundstation. 3200 Jäger, für die ich zuständig bin, 12.000 Nachsuchen gemacht, 100 Hunde geführt. Ja, und vielleicht hat sich das dann doch deutschlandweit so ein bisschen rumgesprochen und deswegen interessiert sich vielleicht der eine oder andere dafür.
Wie fängt man damit an? Wie bist du da reingerutscht?
Ja, angefangen habe ich eigentlich, die Station oder die Stelle war ausgeschrieben gewesen von der Jägerschaft. Es war damals der berühmte Herbert Bansen, Rüdemeister Herbert Bansen hat diese Station in den 60er Jahren gegründet, hat diese Station dann 30 Jahre erfolgreich geführt. Und dann war es zeitmäßig oder ja, ich sag mal, vom Zahnabschliff war er so weit vorgeschritten, dass er es nicht mehr weitermachen konnte oder wollte. Und dann hat man sich entschieden, einen Berufsjäger einzustellen. Und ich habe mich damals darauf beworben mit noch 98 Kollegen. Warum die mich genommen haben, kann ich dir nicht sagen, aber seitdem bin ich da und bin damals von Thüringen dann aufgebrochen, da hinzukommen und habe dann da die Schweißhundstation übernommen. Es war damals ein bisschen anderes Modell, es war bei uns ja damals so, die Schweißhundstation musste sich ja nicht selbst finanzieren und das war eben die Sache mit mir. Herbert Bansen kriegte damals 400, 500 Mark und damit war es gut. Und bei mir hieß es ja nun, wir brauchen ein Gehalt. Und wir sind damals auf die Idee gekommen, einen sogenannten Förderverein zu gründen. Das heißt, wir haben versucht, jedes Revier im Kreis Herzogenaurach erstmal als Mitglied zu üben. Damals waren es 50 Cent pro Hektar. Das ist mir dann gelungen. Nach 3 Jahren hatte ich 80.000 Hektar zusammen. Aber das reichte natürlich nicht aus, um davon zu überleben. Und dann ging es weiter nach Mecklenburg-Vorpommern. Und um gar nicht zu viel zu sagen, aber jetzt geht es eigentlich los von Hamburg, vom Dubenstädter Brook, die Wege der Giganten, bis hoch nach Lübeck, von da aus bis zum Dassower See, oben an die schöne Ostsee, Boltenhagen, der eine oder andere wird vielleicht schon mal da gewesen sein. Und dann runter über die A24 bei Redefin, Lauenburg, Beutzenburg oder Beutzenburg-Lauenburg geht es wieder bis nach Hamburg zurück.
Also wie weit, was kann die maximale Strecke sein, die du morgens fahren musst für eine Nachsuche?
Ja, wir versuchen das jetzt schon so im 100 Kilometer, 120 Kilometer Bereich zu halten. Weil das Problem ist, bei diesen An- und Abfahrtzeiten verbrennst du zu viel Zeit und dann schafft man es eben nicht. Natürlich, bei Hirschen nachsuchen haben wir es immer, dass die Leute, ich sag mal, naja, aus ganz Norddeutschland anrufen, dass auch so eine Nachsuche mal oder eine Anfahrt 250 Kilometer ist. Aber eigentlich möchte ich das nicht. Und wir haben auch viele, die sich melden, die weiter weg sind und sagen, ich würde auch Mitglied werden, auch mit großen Revieren, mit vielleicht auch dann 1.000 Hektar und 500 Euro im Jahr Beitrag. Das wäre für uns hochinteressant. Aber ich kann es dann einfach auch nicht gewährleisten. Und ich kann nur das machen, was ich schaffe. Und du hast ja selbst gesehen, wie lange wir an einen Termin rumfummeln. Und jetzt hat es gepasst und jetzt sind wir hier und jetzt geht's los.
Nein, ich habe das ja auch so ein bisschen mitverfolgt, was du alles machst und wie viel du das machst und vor allen Dingen mit was für einer Passion. Ich habe mir da relativ viele Filme angeguckt. Der Wesley Henn hat ja früher auch bei mir in der Firma gearbeitet. Ja. Der hat immer gesagt, er kennt Chris Balke und ich habe mir dann natürlich da angefangen, auch mal darüber zu lesen und finde ich super interessant, vor allen Dingen. Wir hatten gerade kurz darüber gesprochen, dass man muss ja auch wirklich seine Zeit und sein Leben für die Passion, die man da hat, das ist ja auch eine Passion am Ende des Tages, muss man ja da auch richtig Bock drauf haben, das zu machen. Aber was ist das, was es bei dir ausmacht, dass du sagst, okay, das ist das Beste?
Ja, so wie du sagst, man muss schon Lust drauf haben. Und wenn man jetzt Revue passieren lässt, 30 Jahre sind jetzt rum, die ich das mache. Und wenn man dann so drüber nachdenkt, hat man alles richtig gemacht oder hätte man was anders machen müssen? Ich muss immer wieder sagen, der Beruf für mich als Berufsjäger und dann mit der Übernahme der Schweißhundstation war die richtige Entscheidung. Aber man muss auch sagen, reich wirst du damit nicht. Auch wenn manches täuscht und so weiter und so fort. Aber es ist wirklich ein harter Job für wirklich sehr, sehr wenig Geld. Ich glaube, unter den Berufsjägern bin ich eigentlich der unterbezahlteste, das muss man ehrlich sagen, auch zu den Leuten, die im Revierdienst sind. Vor allen Dingen, wenn du siehst, dass du 30 Jahre diesen Job machst. Und ja, für was brennt man? Man brennt natürlich für die Hunde, aber man brennt hauptsächlich für die Wildtiere. Und ich sage ganz ehrlich, die meisten nachsuchen oder die nachsuchen hauptsächlich, mein persönlicher Antrieb ist, das Wildtier ja zu erlösen. So, das kann man gar nicht anders sagen, einen Fangschuss abzugeben und so weiter und so fort. Ich sage immer persönlich, wenn man mal ein Stück nicht findet, was wirklich, ich sag mal, jetzt bei Weidewundschüssen oder sowas fast nie vorkommt, die finden wir zu 99%. Beim Grellschuss, Gebrechschuss sieht's anders aus. Aber wenn du so ein Stück nicht finden würdest, dann würde man sagen, okay, dem Wildtier ist es egal, ob du es jetzt gefunden hast, der Jäger macht Wildbratwurst raus oder es verendet eben im Wald, es ist schon verendet und der Fuchs frisst es. Aber wenn du ein Stück nicht kriegst, was jetzt ein Gebrechschuss hat, einen Grellschuss hat oder einen Laufschuss, dann ist das schon wirklich immer auch belastend. Gerade jetzt die Bejagung wieder im Januar der Muttertiere und der späten Drückjagden, wo ich überhaupt kein Verständnis für habe. Das sage ich auch immer wieder, ich versuche das zu publizieren und wenn ich es könnte, dann würde ich es auch verbieten, das sage ich dir ganz ehrlich. Normalerweise müssten wir immer sagen, am 31.12. ist Schluss mit Bewegungsjachten, wir machen nur noch Ansitzjachten, da spricht gar nichts dagegen, da kann man immer noch reichlich Frischlinge schießen, aber jetzt natürlich wieder die Zeit, das hängt gar nicht mit den 10 Grad Minus zusammen, die wir jetzt mal draußen haben. Winter ist Winter, das ist mir klar, aber wir haben wieder in vielen, vielen Revieren Frischlinge. Und das sind dann die Leitrauen. Wenn sie dann getrennt werden von der Mutter und naja, was dann passiert, brauchen wir nicht zu besprechen. Das weißt du genauso gut wie ich.
Gebe ich dir vollkommen recht. Wir hatten jetzt auch da tatsächlich mit ein paar Leuten drüber diskutiert, auch immer wieder mit Rückjagden, die jetzt tatsächlich im Januar beziehungsweise sogar im Ausland noch bis in den Februar reingehen. Da hatten wir auch noch Termin, ich glaube bis zum 15. Februar in Ungarn. Ob das jetzt richtig ist oder nicht, ich glaube eher nicht. Vor allen Dingen ist es auch einfach so, dass man natürlich in der Situation, wenn es drauf ankommt, sehr, sehr wenig Zeit hat, das Ganze anzusprechen und auch einfach sehr viele Fehler passieren. Ja.
Ja, das Problem ist ja nicht nur, weißt du, auch wenn der Jäger das anspricht und er sieht eine führende Bache. Okay, da kommt sie, man sieht, dass die Säue, vielleicht die Frischlinge sind abgelegt. Aber wenn dann 3, 4 große Hunde hinterhergehen, das Stück läuft über mehrere Bundesstraßen, das Stück schwimmt vielleicht durch den Fluss durch die Elbe und so, welche Fälle haben wir bei uns ja. Die kommen dann nicht zurück. Und wenn die zurückkommt, am nächsten Tag dann sind die Frischlinge meist verklammt. Das ist das Problem. Also es ist so... Ich hoffe, dass es irgendwann gesetzlich sich klärt. Natürlich haben wir das Problem durch diese Schweinepest und so weiter und fort. Der Gesetzgeber will natürlich die Reduzierung haben des Wildbestandes. Das ist mir auch klar und auch aus gesetzlichen Gründen und. Aber die Jägerschaft, ich sage mal Eigenverantwortung, die muss wieder ein bisschen mehr werden. Und das Wort Hege müssen wir auch wieder in der Jägerschaft, auch bei den jungen Jägern, ja, befestigen. Also das muss ein fester Bestandteil auch der Jägerprüfung sein.
Ich glaube, was ganz interessant ist, wir sitzen ja jetzt gerade hier in Halle 7. Wenn du mal überlegst, wie die Halle vor 10 Jahren aussah, als ich zum Beispiel meinen Jagdschein gemacht habe und zu heute, dann sieht man, dass hier sehr, sehr viele Wärmebildgerätehersteller drin sind. Nachtsicht ist mittlerweile erlaubt, Wärmebildtechnik ist erlaubt, jetzt kommen vielleicht noch Wärmebildzielfernrohre. Wir haben Schalldämpfer, die erlaubt sind. Wie hat sich die Jagd dadurch verändert und auch, ob es mehr oder weniger Nachsuchen gibt? Ich glaube, das ist ein interessanter Punkt, weil das gab es früher ja gar nicht.
Nee, das gab es früher nicht. Und ich habe heute noch gerade gesagt, ich bin das erste Mal vor 36 Jahren hier auf der Messe gewesen in Dortmund, damals noch mit meinen Eltern mit Niva hierher gekommen aus Thüringen. Das werde ich nie vergessen. Und das waren für uns hier gigantische Eindrücke. Mein Vater, Vorsitzender Jachtgesellschaft, Jachtleiter. Wir hatten dann Drilling zu Hause mit einem 6x42 Glas Absehen 1, wer sich da noch dran erinnern kann. Und heute siehst du hier, ja, ich sag mal, bis zur Wärmebilddrohne alles. Also, die Nachtsichttechnik ist eine tolle Sache. Auch ich benutze sie und so weiter und fort. Gerade um die Prädatoren zu reduzieren, tolle Geschichte. Auch wenn man Wildschaden hat, wenn man es ordentlich anwendet, ist es super. Es ist toll, einwandfrei. Alles klar, bin ich voll damit bei. Aber man muss irgendwann auch ein Ende finden. Das ist immer das Problem. Dass viele dann sich nicht so weit reduzieren können, dass sie sagen, ich gehe nur 3, 4 Tage im Jahr oder nicht im Jahr, Quatsch, im Monat raus oder nutze das mal, lass mal eine Woche Ruhe, das Revier braucht auch mal ein bisschen Ruhe. Jagd besteht ja nicht nur aus Schießen. Die Technik ist top, wenn wir es richtig nutzen, in den richtigen Händen, bin ich voll mit dabei, aber es darf sich nicht nur noch um Abschuss handeln und um Wärmebildtechnik. Und man nimmt sich auch viel. Wenn ich früher zurückdenke, wenn wir noch nach dem Mond geguckt haben, dann gucktest du noch in den Mondkalender und dann saßt du draußen mit deinem 8x56 Glas, du sahst mal eine Eule, du hörtest den Kauz, es waren viel mehr, ich möchte mal sagen, Sachen, die man persönlich aufgesaugt hat, gell? Und das Drumherum, das hat eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Und das geht, glaube ich, heute durch die Technisierung teilweise verloren. Man sieht die Leute teilweise eingehenkelt in den Waldwegen laufen. Ich habe schon Jäger gesehen, die haben sich mit einer Schnur verbunden gegenseitig, weil der eine den anderen Waldweg nicht kannte. Und im Stockdunkeln läuft man dann umher, ist nur mit dem Wärmebildgerät beschäftigt. Ob es das ist, gell? Gerade wenn wir jetzt rausgucken, jetzt haben wir Mond draußen, wie schön ist das draußen, wenn du da den Fuchs siehst, wenn er ranzt und also es gehört schon ein bisschen mehr dazu, wie ja die Technik, aber an der Technik liegt es nicht, es liegt wie immer am Steuermann.
Aber wie hat sich das gerade das Thema Nachsuchen dadurch verändert? Gibt es dadurch mehr oder weniger?
Also man muss eins sagen, es gibt nur einen einzigen Punkt, der sich da geändert hat. Es sind genauso viele Nachsuchen wie vorher. Es gibt nur eine Sache, und zwar hast du nicht mehr diese Stoßzeiten. Früher hatten wir ja Vollmond, 5 Tage vor, 5 Tage nach dem Vollmond, die Nachsuchen. Danach, wenn keine Drückjagdsaison war, war es ein bisschen ruhiger. Du hattest mal 3-4 Tage zu verschnaufen. Das gibt's heute nicht mehr. Die Jäger können immer rausgehen. Du kannst drinnen sitzen, aus dem Fenster gucken, denkst, Mensch, heute ist Sturm und es regnet, und sie gehen trotzdem raus. Es entzerrt sich ein bisschen. Das ist das Einzige. Vom Schießen her, auch wieder das Gleiche. Viele, viele, viele Schüsse sitzen besser, das ist klar. Aber natürlich gibt es auch wieder Jäger-Kameraden unter uns, die dann versuchen, ach naja, es hat ja geklappt mit dem ersten Schuss, das erste Stück liegt, ich versuche noch flüchtig hinterher zu schießen. Und da haben wir wieder das Problem, der Steuermann, der es bestimmt. Und dann wird es wieder unsauber.
Was ich ja zum Beispiel interessant finde, ich kommentiere das, also ich sage da jetzt nicht meinen Gedanken dazu, ich sage es nur mal, was ich sehe, ist ja das auch gerade, was Wärmebildtechnik angeht, die haben jetzt mittlerweile einen Rangefinder da drin, das heißt, du kannst genau gucken, wie weit das weg ist. Dann gibt es jetzt die Long-Range-Wärmebildgeräte, mit der du dann auch Long-Range-Jagen gehen kannst, wo ich mir dann immer denke, die meisten Jäger schaffen es nicht, bei helllichtem Tag über 80 Meter zu schießen oder sollten es vielleicht auch nicht. Oder 100 Meter oder vielleicht auch die GEE, alles gut. Ja, ja. Aber das finde ich halt auch interessant, dass die Technologie da auch jetzt immer noch weitergeht. Kommt wahrscheinlich aus dem Militär raus, muss man ja auch dazu sehen. Aber ob man es anwenden sollte, das ist nochmal die andere Frage.
Ich bin eigentlich eher dagegen. Ich sage immer früher, dieses Anpirschen, dieses Rangehen ans Wild, dieses dichter Rankommen, das ist eigentlich das Entscheidende. Weißt du, man nimmt sich die Freuden, wenn wir selber uns vorstellen, wir pirschen die Sauen an, wir gehen immer dichter und auf einmal kommen wir ran an die Rotte, vielleicht 40, 50 Meter weit, so eine Rotte steht im Gebräch und du hörst sie dann, die Bache, wie sie dich wahrnimmt, wie sie vielleicht auf dich drauf zuzieht. Das ist doch jachtliche Passion und jachtliches Erlebnis. Und das sollten wir uns nicht weggeben lassen. Es ist viel unbedeutender, auf einer super Kanzel zu sitzen, auf 150 Meter einen weiten Schuss abzugeben. Davon halte ich gar nicht so viel. Die Jäger müssen wieder mal ran, runtersteigen, dichter ans Wild gehen, damit man das Wild auch mehr erlebt. Ja? Und dann sieht es nämlich ganz anders aus. Und wenn du dann mit einem guten Pirschstock, kann ich wirklich nur immer wieder jedem empfehlen, da wundere ich mich auch immer, dass die Leute noch mit einem, ja, ich sag mal, mit einem Stock unterwegs sind, mit einem Bein oder mit zwei Beinen. Ich sag ganz ehrlich, ich will gar keinen Namen nennen von irgendwelchen Firmen. Für mich ist ein Stock mit 5 Beinen entscheidend, die sind top. Du kannst die Waffe auflegen, du kannst durchs Fernglas gucken, du kannst das bewegen. Damit machst du es auch sicherer. Ich wundere mich manchmal, dann sagen Jäger, auch Ältere, ja, ich bin so erfahren und ich kriege das alles hin und stehen da mit so einem Haselnussstock, den sie sich selbst mal geschnitzt haben. Ich versuche doch selbst als Jäger und als Berufsjäger das Risiko so gering wie möglich zu machen. Weißt du? Und die Technik gibt's da, die Stöcke gibt's und wenn man dann sie angeht, wenn man dann pirschen geht, also es gibt nichts Schöneres. Klar hängt es von der Reviergröße drauf ab, klar hängt es damit zusammen, wo ich jetzt gerade bin, welche Jahreszeit, ist klar, aber mal der ein oder andere vielleicht mal runtersteigen vom Hochsitz, mal sich auf die Höhe des Wildtieres begeben, das gibt einem viel mehr Eindrücke, als wie aus einer Kanzel zu schießen.
Ich finde das ganz interessant, was du sagst. Ich hatte letztes Jahr, ich bin ja jetzt nicht jemand, der oft in Deutschland jagen geht. Ich bin ja, du hast das ja wahrscheinlich auch gesehen, sehr, sehr oft im Ausland unterwegs. Aber ich war letztes Jahr bei einem Bekannten im Revier vor einem Maisschlag und habe dann gesehen, wie die Sauen reingezogen sind und habe dann gedacht, komm, pirsche da mal hin. Und ich habe am Ende, ich glaube mit meiner Freundin, 60 Zentimeter vor der ersten Reihe weg, haben uns einfach auf den Boden gelegt und haben das zugehört. Die Frischlinge kamen wieder raus zu uns, haben kurz geschnuppert, sind wieder da rein. Dann standen sie 5 Meter neben mir. Die Bache hat dann irgendwann das auch geschnallt, dass da irgendwas ja. Komisches war und kam da auch raus. Und ich fand so, das ist halt auch irgendwie so ein Erlebnis, weißt du, dann Ich hätte es gar nicht fertig gebracht, in dem Augenblick zu schießen, bin ich auch ganz ehrlich. Jetzt werden wahrscheinlich manche sagen, was ist der Max für ein Jäger, aber keine Ahnung, wenn du dann da liegst und die kommen dann nicht dran und freuen sich und gehen dann wieder rein und sind auch super glücklich damit ihr Mais. Ich habe das auch meinem Pächter, ich habe gesagt, wenn da eine Reihe kaputt ist, ist kein Problem. Ich übernehme das gerne, aber das war eine coole Situation. Du sagst gerade, näher an das Wild drangehen und damit auch was zu tun haben. Ich glaube tatsächlich, dass das heute fehlt und ich glaube auch, ich finde Wärmebildtechnik gut. Wir nehmen das ja auch mit ins Ausland. Nur ich finde, man sollte auch nicht übertreiben, was das angeht. Das ist halt so am Ende des Tages.
Ja. Also ich kann es nur so sagen und auch die Drohnengeschichte. Ich weiß, das ist beliebt und populär und man sieht ja hier die Leute eine Drohne nach der anderen rausschleppen. Aber die Sache ist die Drohne gehört nur für die Kidsrettung. Für die Kidsrettung bin ich voll dabei. Tolles Projekt. Spitzenklasse sollten wir alle machen. Wer noch keinen hat, geht los und holt euch was. Ist eine tolle Sache und vielleicht für irgendwelche Rettungsaktionen. Aber für die Jagd, für den rein jagdlichen Einsatz, um dem Wild dann nachzustellen, das hat damit nichts zu tun. Es soll irgendwo noch ein bisschen, ja, wie soll man sagen, es soll auch noch ein bisschen Illusion dabei sein. Und wenn wir uns dann irgendwo an ein Waldgebiet stellen und vielleicht ganz kurz mit der Drohne vorher wegfliegen,
das muss und auch sagen, fair
das
bleiben.
Ist nichts. Und fair bleiben. Das Wild soll eine Chance haben. Und ich habe das schon oft jetzt gesehen, dass sie auch bei den Drückjagden dann Wärmebilddrohnen einsetzen, über Schilfstreifen drüber wegfliegen, Treiber und Hundeführer werden gar nicht mehr eingeladen, man setzt nur noch Drohnen ein. Das hat für mich persönlich mit Jagd nichts mehr zu tun.
Ja, vor allen Dingen auch mit der Jagdgemeinschaft. Darum geht es ja auch. Es geht ja auch darum, dass man da zusammen Sachen erlebt. Gerade auch für die Hundeführer, dass man da eine coole Drückjagd hat und auch für junge Hunde zum Beispiel dann da ranführt an das Ganze. Ich habe das früher ja auch relativ oft gemacht. Aber das Problem ist bei sowas immer, das habe ich ja auch eben zu dir gesagt, ist immer so der Dank der Jäger und das, wie das Ganze darüber kommt. Und deswegen finde ich das auch echt Hut ab vor dir, dass du das da so machst und dir immer wieder das anhörst. Was ist denn so die Lüge oder das, was du so am öftesten hörst, wenn es zur Nachsuche geht? Wenn ich mal so ganz blöd fragen darf.
Ach, man kann eins sagen, es gibt immer einen schönen Satz, Schuss raus, Lüge, fertig. Also es wird immer überlegt und die Geschichten werden immer anders. Es ist eigentlich immer dasselbe, du kommst angefahren und die meisten kommen auf mich drauf zu und dann geht's los. Also ich bin ein sehr guter Jäger, ich bin sehr erfahren, ich habe noch nie vorbeigeschossen. Ja, das ist so der Anfangssatz und gut. Und ich sage dann immer am Ende, naja, weil alles so toll ist, deshalb bin ich jetzt auch hier. Also, vorbeischießen tut jeder. Das ist klar, das muss man ehrlich sagen. Das kann uns allen passieren. Entscheidend ist, dass man jemanden anruft und es macht. Und da muss ich ganz klar sagen, Kreis Herzogenaurach, Vorreiter in ganz Deutschland. Wie gesagt, seit vielen, vielen, vielen Jahren. Jetzt alleine mit mir schon wieder 30 Jahre. Es gibt's nirgendwo. Und gibt's immer wieder mal auch bei Messen oder Vorträgen, wo die Jäger dann zu mir sagen, na, die müssen da ja besonders schlecht schießen. Nein, man muss eins sagen, die sind besonders vorbildlich, sich jemanden zu nehmen, ob ich das dann bin oder irgendwann mal ein anderer Berufsjäger, der das macht, der das leitet, der sich darum kümmert. Und das macht viel aus. Das zeichnet die Jäger im Kreis Herzogenaurach und in den angrenzenden Revieren von Mecklenburg-Vorpommern aus. Und dass der Bedarf da ist, das siehst du, wenn wir im Jahr so um die 600 Nachsucheneinsätze haben. Ich fahre 80.000 Kilometer mit dem Auto. Ich habe das ja 16 Jahre lang alleine gemacht. Dann habe ich ein Team um mich gegründet. Ohne die wird es jetzt gar nicht mehr gehen. Und das ist eine tolle Geschichte. Und ja, der Bedarf ist da. Entscheidend ist, man ist ehrlich. Auch ich habe schon krank geschossen. Auch ich habe schon vorbeigeschossen. Das kommt vor. Das ist ganz natürlich.
Ich glaube, eine interessante Frage ist, gerade auch was die Hunde angeht. Wie sieht das aus? Was für Hunde führst du? Und ich würde auch gerne nochmal darauf eingehen, wenn dann Nachsuchen, bevor du kommst, schon gemacht werden oder angefangen werden, weil ich habe gerade den Wischler im Auto oder ich habe gerade den Auto. Vielleicht kannst du da mal drauf eingehen.
Also Hunde, ich habe alle Rassen schon hier, muss man ganz klar sagen, von Schweißhunden, ob das Hannoverische Schweißhund, Bayerische Gebirgsschweißhund, ich habe die Bracken gehabt, ich habe Schwarzwälder Schweißhunde gehabt, ich habe Drahthaar Terrier, Teckel, also alles ausprobiert, für die Riemenarbeit natürlich eher die Schweißhunde, zum Hetzen dann die Drahthaar, Kurzhaar, ja, was es alles gab und nun Bracken oder Terrier und jeder muss für sich das Passende finden, das ist klar. So, als nächstes ist es so, die Jäger suchen immer selbst, immer. Sie gucken erst abends selber mit dem Wärmebildgerät, dann wird geguckt, dann wird vielleicht im besten Fall oder schlechtesten Fall noch eine Drohne eingesetzt, dann wird der eigene Hund rausgenommen. Es wird eigentlich, alle Register werden gezogen. Und wenn dann nichts mehr geht, erst dann ruft man an. Das ist manchmal unverständlich, warum die Station gibt so lange und es geht dann nicht um Kunden, die Erstkunden sind, sondern Kunden, wo du schon 7, 8 Mal warst. Und 7, 8 Mal hat es vielleicht dann auch von 5 Mal geklappt. Und nachdem sie es hochgemacht haben und aufgemüht haben und haben den Hund geschnallt, hast du das Stück trotzdem bekommen. Und hast ihnen erklärt, lassen Sie den Hund an der Leine oder suchen Sie nur am Riemen. Denn man sagt ja immer so schön, Riemenarbeit oder Schweißarbeit ist Riemenarbeit. Ja? Das heißt, wenn du zum Anschuss gehst, hast du den Hund an der Leine. Und wenn du das Stück abends nach 100 Meter, 150 Meter nicht findest, dann weißt du, es ist nicht tödlich getroffen. Und dann ist die Nachsuche abzubrechen. Und dann geht man am nächsten Morgen wieder hin. Also, jeder sucht selber, das ist klar. Früher gab es mal den Spruch, Jagd ohne Hund ist Schund. Ich selbst bin ja an einer Jagdschule, wo ich mit ausbilde oder wo ich nicht ausbilde, aber ich sag mal einmal im Monat versuche sie nochmal oder jeden Kurs einmal so ein bisschen einzunorden und ihnen zu erzählen, wie es eigentlich wirklich in der Wahrheit und in der Praxis aussieht. Und dann die erste Frage ist immer, welchen Hund soll ich mir zulegen? Und das ist genauso irre mittlerweile. Ich sage immer, versucht erstmal eine Jagdmöglichkeit zu finden. Die großen Niederwildreviere sind weg. Wir müssen erstmal sehen, wo seid ihr? Wo kommt ihr überhaupt unter? Und. Denn auch ein Hund, ein Tier, immer wieder ist eine Lebensentscheidung. Ich will nur einen Satz noch dazu sagen. Ich sehe schon, du willst eine Frage stellen, aber den haue ich noch raus. Es ist so, wenn du Jäger, Jungjäger sitzen hast, die 50 Jahre alt sind und die sich jetzt einen Hund holen. So, dann holen sie sich einen mit dem Hund, der lebt 15 Jahre, sind sie 65. Dann holen sie sich noch einen, sind sie tot. So ist das wahre Leben. Und deshalb, ein Hund ist eine Lebensentscheidung. Lange überlegen, habe ich die Möglichkeit, kann ich ihn auslassen? Und wenn nicht, dann nichts mehr. Und ich sage dir eins, wenn ich älter werde und irgendwann Rentner werde etc., werde ich sofort auch die Hunde rechtzeitig rückwärts fahren. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ja? Man braucht sich nicht mit 70, 75 noch einen Drahthaarrüden holen. Wer soll sich dann drum kümmern? Diese Verantwortung haben wir alle in der Hand.
Und es passiert oft genug, dass sie dann entweder im Tierheim landen oder wir dann irgendwo in der WhatsApp-Gruppe eine Anfrage bekommen, ja. Der Dieter ist gestorben, könntest du bitte, kannst du den Drahthahn nehmen? Und dann hast du einen, der jetzt 8 Jahre lang zu Hause auf dem Sofa gelegen hat, eine absolute Rakete, die nicht zur Jagd genutzt wurde, muss man ja auch da ehrlich dazu ist sagen. Und was ich auch einfach immer wieder sehe, ich bin jetzt ein bisschen jünger, da ist es auch vielleicht noch okay mit manchen Hunderassen, aber es ist halt auch so, dass man, wie du gerade sagst, mit 65 oder 70 musst du dir jetzt auch nicht mit dem Ferrari im Feld fahren, das ist einfach so. Ist so. Und ich glaube, da muss man dann auch ein bisschen drauf aufpassen, was dann auch ja überhaupt die richtige Hunderasse ist für das, was man macht.
Richtig. Und dafür musst du erst das Revier kennen. Und es gibt ja viele Revierinhaber, wenn du dann kommst, zum Beispiel, ich sag mal, als Jungjäger und hast dann so einen Drahthaarrüden dabei und die Jagdmöglichkeit hat nur 75 Hektar, da haben viele Jagdpächter von vornherein schon Angst und denken, hoffentlich ist der Hund nicht mal weg, dann ist das Revier gleich leer. Also wirklich, da kann ich nur, und deshalb ist vielleicht der Podcast auch gut, appellieren an die Jungjäger, überlegt euch das, wartet erst ab, feste Familiensituation, dass man eine Partnerin hat, einen Partner, dass man weiß, okay, wenn ich ins Krankenhaus komme und. Das wären manchmal so überstürzte Käufe und so wie du sagst, ich habe das im Jahr, weiß ich nicht, 200 Mal, dass mich Leute anrufen und das sind alles Spitzenhunde und. Naja, zu guter Letzt haben sie nie richtig was gelernt, eine Prüfung hat er auch nicht, aber er war eben lieb und jetzt soll er irgendwo hin. Und dann wird es schwierig.
Und man muss auch ehrlich dazu sagen, das ist jetzt was ich denke. Zum Beispiel, ich gehe mittlerweile fast gar nicht mehr in Deutschland jagen. Ich hab da einfach gar keine Zeit für mich. Das ist bei mir, weiß ich nicht, wenn ich im Jahr 20 Mal rausgehe, dann ist es viel. Dann ist halt auch immer die Frage, brauche ich wirklich einen Jagdhund? Das ist jetzt was ich vielleicht doof anhört, aber brauche ich überhaupt einen Jagdhund oder brauche ich einen Familienhund, der für zu Hause ist und der bei mir im Auto liegt und vielleicht mit mir auf dem Hochsitz geht? Aber wenn ich gar nicht die Möglichkeit habe, mit dem Hund überhaupt jagen zu gehen, dann kann ich mir vielleicht auch lieber einen holen, der damit nichts zu tun hat, aber viel einfacher zu handeln ist. Das ist ja auch nochmal so eine Sache.
Hast du vollkommen recht, sehe ich bei vielen auch so, wo ich denke, wo ich manchmal stehe und denke so, warum hast du dir überhaupt einen Hund gekauft, gell? Und hast keine Möglichkeit, wohnst vielleicht in Hamburg im 5., 6. Stock, darfst da gar kein Tier eigentlich halten, nur heimlich rein, heimlich raus und das meinen die Leute ja nicht böse, das ist mir auch klar, nur ja, es macht dann manchmal keinen Sinn und weniger ist manchmal dann mehr.
Wie viele Hunde hast du?
Also jetzt derzeitig 5 und so weiter und fort. Jetzt muss ich mal selbst überlegen. Ja, stimmt sogar. 5, ja.
Okay, welche Rassen?
Ja, kann ich dir sagen. Ein Tackle und ein Weimaraner von meiner Freundin, um die ich mich kümmere. Weil die ist beruflich sehr viel unterwegs und hat sie dann bei mir gelassen. Und dann habe ich noch ein Drahthaar und 2 Schweißhunde.
Okay.
Ja, ich muss schon immer überlegen, siehst du. Viele fragen mich immer auch genau, wie viele Hunde. Und da muss ich wirklich überlegen immer, weil wenn du so viele hattest und jetzt fragen viele immer, ja, wo ist er denn mit den ganzen Hunden abgeblieben? Ja, viele Hunde sind wirklich bei den Hetzen überfahren worden. Ja, dann natürlich geschlagen. Mir wurden auch Hunde schon leider erschossen. Das waren jetzt nicht nur Jäger, es ist auch von der Polizei immer vorgekommen, dass einer da zu schnell am Abzug war. Somit hast du viel... Ja, viele wie soll man sagen, Austausch gehabt oder viele Fluktuationen. Und dadurch muss man sich manchmal schon wirklich überlegen. Und ich habe das jetzt schon, das ist ganz interessant, mit meinen Hunden. Letztens sagt meine Freundin auch so, wie alt ist die Hündin denn? Ich sage, du, jetzt muss ich erst mal überlegen, ob die jetzt 5 oder ist die schon 7? Und. Also das ist wirklich interessant. Aber auch die Frage, die dann immer kommt, ja, bei dir ist es dann ja was anderes. Du empfindest dann ja zu den Hunden ganz anders. Nein, das ist nicht so. Ich sage dir ganz ehrlich, du erlebst mit den Hunden in kurzer Zeit, auch wenn du einen Hund hast, der vielleicht nur 3, 4 Jahre alt wird, erlebst du richtig viel, weil du ja jeden Tag in Einsatz bist. Und wenn es dann heißt, Abschied nehmen, dass vielleicht er überfahren ist oder irgendwas passiert ist, dann fällt dir das immer sehr, sehr schwer. Und das Problem ist auch immer, du kriegst ja heute auch schlecht Ersatz. Also das muss man ganz klar sagen. Du fängst wieder von Neuem an. Du versuchst natürlich vielleicht auch irgendwo mal was zuzukaufen. Aber das ist dann auch nicht einfach, weil wer einen guten Hund hat, der verkauft ihn nicht. Und ja.
Jetzt bin ich gerade ein bisschen geschockt vor der Geschichte mit der Polizei, aber ich glaube, da sollten wir nicht drauf eingehen, oder?
Ja, kannst du. Ich habe die sogar verklagt, sage ich dir ganz ehrlich.
Erzähl, was.
Habe ich versucht, ja, das war eine ganz einfache Geschichte. Ich habe eine Sau nachgesucht mit einem Krellschuss und wir suchen die nach. Und circa so 3-4 Kilometer, immer an einer Bundesstraße lang. Auf einmal springt dieser Frischling raus, so 35-40 Kilo, aber diese Nachsuche ging weiter an der Bundesstraße. Also das heißt, ich konnte den Hund nicht schnallen, weil die Bundesstraße da genau 5 Meter neben mir war. Also Hund blieb weiter am Riemen, der Schweißhund und der Drahthaar wurde nachgeführt. Und wir sind dann, kann man sagen, so 1,5 Kilometer Riemenhetze. Das heißt, du rennst mit dem Schweißhund an der Leine und der Drahthaar hinterher, läufst du dann, versuchst du das Schwein, ja, den Abstand nicht so weit zu vergrößern. Gut. Und irgendwann nach 1,5 Kilometer circa hat die Sau die Bundesstraße gequert und ist in ein größeres Waldgebiet gezogen. Und da war klar, jetzt kann ich den Hund schnallen. Ich mache also den Hund los, den Drahthaar und der beginnt dann mit der Hetze. In der Zeit hatte die Sau aber einen enormen Abstand. Das kann man sich vorstellen. Ich sag mal, das war ein Drahthaar, der wirklich auf weit hinterher ging und der hat sie damals dann nach, ich sag mal, schätzungsweise 6 Kilometern, hat der die Sau gegriffen. Leider in einem Stadtwald und dort war ein älteres Ehepaar spazieren und die haben die Polizei angerufen. Haben angerufen und dann sind die gekommen. Und trotz Warnhalsband war damals auch in Lübecker Nachrichten ein Artikel, der hieß, nie wieder legt er seine bärtige Schnauze auf Frauchens Schultern. Und jedenfalls hat dieser Drahthaar dort diesen Frischling mit dem Krellschuss gegriffen. Die Herrschaften haben das gesehen, waren erzürnt, haben die Polizei angerufen, die Polizei ist gekommen, hat als erstes den Hund, erst die Sau totgeschossen und dann den Hund hinterher. Gut, ich wusste von dem Vorfall aber nichts, war noch am Hinmarsch, war vielleicht so circa 2 Kilometer von der Stelle weg. Und dement rief mich der damalige Revierinhaber von dem Wald an, der von der ganzen Geschichte auch nichts wusste, und sagte, Herr Balke, ich habe Ihren Hund. Ach, sag ich, Mensch, Herr so und so, das ist ja aber toll. Ich sage, dann halten Sie mal fest, ich gehe jetzt wieder zum Auto. Also bin ich wieder in die andere Richtung gelaufen, zum Auto, und war circa 40 Minuten später an der besagten Stelle. Komme da also angefahren und er steht da und ich so, Mensch, danke, Herr so und so. Ich sage, toll, dass Sie meinen Hund haben. Ich sage, wo ist er denn? Und dann gucke ich bei dem, das weiß ich noch wie heute, Jeep Cherokee fuhr der, gucke hinten bei ihm rein und da sehe ich ihn nicht sitzen. Und der Jago hieß der Hund, ein Deutschstrater. Und dann sagt er zu mir, wie, wo ist er denn? Da liegt er doch. Und da bin ich da hingegangen und da lag da das Schwein und der Hund. So. Und dann hat sich rausgestellt, ich habe dann die Polizei, also dann hieß es, das hat die Polizei gemacht. Ich habe dann da angerufen und da sagte der Chef der Polizeistation, ja, warum wir das gemacht hätten, brauchte er mir ja nicht erklären. Wenn der Hund wildert, ist das so. Gut. Dann haben wir den Hund mitgenommen. Ich habe ihn dann untersuchen lassen. Dann kam natürlich die Geschichte der Notwehr auf. Gell? Der hätte die Polizisten angegriffen. Das war aber auch nicht der Fall, weil wir konnten die Schüsse genau nachweisen. Die waren direkt auf den Schädel aufgesetzt. Also wenn ein Hund dich angreift mit der Pistole, wissen wir alle, ich habe nur Tausende von Tieren geschossen, bist du froh, wenn du den in die Brust schießt, aber nicht noch 2 Schüsse in, ich sag mal, 2 Zentimeter Bereich im Schädel. Also aufgesetzt, nachdem die Sau tot war, sind sie hingegangen, haben die Pistole aufgesetzt und haben ihn 2-mal in den Kopf geschossen. Gut, dann habe ich die Polizei da zur Rede gestellt, wir haben einen Anwalt eingeschaltet und haben gesagt, so, was machen wir jetzt? Und dann haben wir gefordert, als erstes, dass die Polizei sich dafür entschuldigt, als zweites, dass sie das an ihre Haftpflichtversicherung melden, das wäre eine gute Möglichkeit gewesen und als drittes, ich mache eine Schulung für alle Polizeibeamten. Endfassung war, der Chef der Polizei meldete sich, das hatte mein Anwalt oder unser damaliger Anwalt der Kreisjägerschaft rübergeschrieben, da meldeten sie sich und sagten zu mir als erstes, sie entschuldigen sich nicht, als zweites, der Hund wird nicht bezahlt und als drittes, so eine Schulung kann ich gern machen, ob jemand kommt, wissen sie nicht. Gut. Das ist so ein Fall, ist jetzt lange vergessen, aber jetzt, gerade weil du mich fragst, ploppt es wieder auf. Du siehst ja, das hat sich eingebrannt. Und solche Sachen passieren natürlich dann und dann hast du wieder einen Hund verloren und fängst wieder von neuem an.
Darf ich dich mal einmal fragen, wie du dich in so einer Situation fühlst?
das kann man eigentlich gar nicht sagen. Man ist erstmal geschockt, aber mich wundert heute nichts mehr, sage ich dir ganz ehrlich.
Also ich bin ja selten sprachlos hier bei uns in dem Podcast, aber ich kann dir nicht sagen, wie ich da reagiert hätte, wenn ich den Polizisten gesehen hätte. Ich glaube, das wäre mein Ende gewesen.
Ja.
Das sage ich dir ganz ehrlich.
Ja, ja.
Wenn einer meine Enya oder meine Britta, da wäre, ja. Sorry, dass ich das so sage.
Ja, ja.
Alles gut. Ja, ich denke, du hast da einige Dinge erlebt. Aber die Sache ist ja auch, so wie du mit den Hunden arbeitest, du bist ja jeden Tag unterwegs, ist halt auch einfach die Chance, dass ein Hund geschlagen wird oder dass da etwas passiert, ist einfach viel höher, weil es sich sehr multipliziert. Du bist jeden Tag, arbeitest du mit den Tieren. Und insofern, weil jetzt vielleicht einer sagt, ja, wie redet der oder wie ist das? Das ist halt einfach, wenn du bist ja jeden Tag, du machst ja nichts.
Und dann sind es ja eben, du kannst das ja immer nicht vergleichen, die Nachsuche kannst du nicht vergleichen mit den Durchgehschützen oder mit den Treibern. Da sind die Tiere noch gesund, die laufen weg. Aber die wir nachsuchen, die sitzen, die noch leben, die nicht verendet sind, die leben ja da. So, sie sind da, sie sind vor Ort, sie können sich selbst schlecht bewegen, sie sind schon, der Adrenalinspiegel ist hoch. Und jeder, der jetzt kommt, ob das Hund oder Mensch ist, gilt natürlich als, ja, wie soll man sagen? Naja, als Gegner, gell? Und dadurch passiert natürlich dann auch öfters was. Und Hauptproblem ist bei uns natürlich immer noch die Rapsfelder, gell? Raps, Schilf, das sind die Hauptprobleme. Ich weiß, an der Mosel, die Kollegen von mir, die sagen immer, ja, du musst mal in die Mosel kommen, in die Mosel hängen. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen, das möchte ich gar nicht. Wäre bei mir vielleicht auch nicht möglich. Ich habe zwei künstliche Kniegelenke. Das würde ich wahrscheinlich gar nicht schaffen. Aber ich sage euch ganz ehrlich, wenn ihr zu uns kommt nach Norddeutschland und ihr habt da so einen Rapsschlag von 250 Hektar und 75 Bodenpunkten und das Zeug ist so hoch, sag ich mal, bis unter die Kinnlade und du weißt, da ist so ein Dreijähriger drin, den du nachsuchst und nach 2 Kilometern siehst du die Halme vor dir rascheln, dann hörst du den Hund, wie er die Sau stellt und du gehst so ran und bist 10 Meter vor dir und hörst so und klappen der Zähne, dann wird es einem schon ganz anders. Und auch wenn man ein erfahrener Nachsuchenführer ist, du weißt, dass du nichts groß machen kannst, du kannst nicht groß ausweichen, du bist festgenagelt da drin, gell? Und dann ist die Gefahr für Hund und Führer, egal wer es macht, immer gut. Dass immer alles gut gegangen ist, klopfe ich mal auf Holz, doi, doi, doi. Das hängt nicht damit zusammen, dass ich ein besonderer Kerl bin oder schnell schießen kann, wie manche das verkaufen können, sondern es hängt einfach damit zusammen. Glück gehabt.
Du hattest eben erzählt, dass du so ein Team um dich herum aufgebaut hast. Wäre das nicht möglich, auch das einfach flächendeckend auf Deutschland auszuweiten, dass es mehrere Stationen gibt? Was hindert, also warum ist das nicht so?
Es ist ja immer das Problem der finanziellen Lage. Das ist die Geschichte. Wir hatten damals mal vor vielen Jahren eine Anfrage von der Sielmann Stiftung. Die wollten sowas im Bereich Göttingen machen. Du musst die Jäger unter einen Hut finden. Es gibt ja überall woanders Nachsuchenführer. Das ist klar. Das sind auch Spitzenleute. Die machen es auch gut. Sie sind Forstbeamte oder ja, alle anderen Berufszweige, die sich vielleicht frei machen können. Aber Problem ist oftmals das Zeitmanagement. Die alle diese ehrenvolle Aufgabe machen, ehrenamtlich, das ist gar nicht hoch anzurechnen. Das muss man ganz klar sagen. Aber ich denke, wir könnten es noch besser machen, indem man, so wie du so sagst, überall Stationen aufbaut. Das könnte man machen, aber du musst die Jäger natürlich zusammenkriegen. Und wie bei uns mit dem Mitgliedsbeitrag jetzt mittlerweile von 70 Cent, das ist nicht so einfach, das den Jägern zu verdolmetschen. Und wenn du 500 Hektar hast, musst du 250 Euro bei 50 Cent in den Topf zahlen jedes Jahr. Und dann kommen schon viele ja, an ihre Grenze und sagen, ach, das ist uns zu viel, wir machen das selber und, gell.
Habe ich kein Verständnis für, da bin ich ehrlich, aber
ja.
Das ist auch nochmal ein anderes Thema. Chris, haben wir noch was wir besprechen sollten? Liegt dir noch was auf dem Herzen?
Ja, einen letzten Satz noch dazu. Ich würde mich freuen, wenn in der Zukunft die Jägerschaft wieder sich ein bisschen mehr besinnt, bei den Drückjachten wirklich überlegt, ob man das noch im Januar machen muss. Die Nachmittagstreiben, davon halte ich auch nicht so viel, gerade auf Schwarzwild, Rotwild, auf Schalenwild und. Warum? Weil die Nachsuchengespanne deutschlandweit nachmittags es nicht mehr schaffen, nochmal das kranke Wildtier nachzusuchen. Deshalb sollten wir wirklich sagen, um 9 Uhr Start, um 12 Uhr erledigt, wegen mir, 13.30 Uhr, 12.30 Uhr, dann sollte jede gute Drückjagd rum sein. Ob sie besser geklappt hat den Tag oder schlechter, ja, ist egal. Es ist eben tagabhängig, das macht die Jagd ja auch so spannend. Und dann sollte man Schluss machen, das ist, glaube ich, so die Hauptgeschichte. Diese Nachmittagstreiben brauchen nichts. Wir brauchen nicht auf der einen Seite zu sagen, wir sind anerkannter Tierschutzverein und dann setzen wir nachmittags um 14 Uhr, 15 Uhr nochmal nach und wir können dann die Wildtiere erst am nächsten Tag nachsuchen. Das würde ich mir wünschen. Vernünftiger Umgang mit Schwarzwild, den einen oder anderen Bock nochmal älter werden lassen. Einfach ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis und nicht höher, weiter, schneller. Ja, wirklich nur so weit schießen, wie man es wirklich kann. ein Büchsenschuss in Deutschland, sage ich mal. Ich weiß, mich fanden auch mal viele an, wenn ich im Ausland jage und dann auch weiterschieße. Das ist manchmal geografisch nicht anders möglich. Aber in Deutschland, sage ich ganz ehrlich, 120 Meter und dann reicht's aus. Und wenn wir den Bock in diesem Jahr nicht kriegen, dann schießen wir ihn im nächsten Jahr. Das würde ich mir wünschen, weil die Jagd in Deutschland wirklich ein hohes Kulturgut ist. Und sie ist vernünftig und sie ist sauber. Aber wir müssen nicht bis ans Letzte gehen. Schießt nicht alles tot, was es gibt. Denkt dran, wir wollen noch in vielen Jahren jagen. Das würde ich mir wünschen.
Chris, ich finde das sehr, sehr gut, dass du das so auf den Punkt bringst. Vielen, vielen Dank, dass du ja extra praktisch so früh aufgestanden bist, um heute zu uns in den Podcast zu kommen. Und es ist mir eine Ehre, dass du hier warst. Wir haben es jetzt wirklich lange versucht und vielen, vielen Dank dafür.
Bitte, sehr, sehr gerne und ich wünsche dir viel Erfolg und bleib gesund und munter.
Danke dir.
Dankeschön.